vorstellen, wollte sagen, dass mein Name Stefan ist und dass ich im guten Haus wohne. Vielen Dank, Viola, das hast du schon getan. Nein, ich mache gerade ein Sabbatjahr im guten Haus. Ich habe mal gedacht, mal ganz bewusst ein Jahr für mich, für Jesus. Ja, es ist so beides. Es ist eine Zeit, die ich mir nehme für mich in meiner Beziehung, in meiner Verbindung mit Jesus. Ja. Ich würde gerne am Anfang, bevor ich hier loslege, kurz noch einen Vers lesen. Zwei Verse. Ganz am Anfang, die allerbeiden ersten Verse der Bibel. Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über dem Urmeer. Über dem Wasser schwebte Gottes Geist. Es ist die erste Erwähnung dieses Geistes. Gleich zu Beginn beginnt Gott oder die Bibel mit diesem Geist. Und bevor ich jetzt zum eigentlichen Predigtthema komme, möchte ich noch kurz beten. Und keine Angst, erschreckt nicht, ich werde das singend beginnen. Herr des Lebens, lass dein Geist kommen neu auf uns. Herr des Lebens, lass dein Geist kommen neu auf uns. Nimm uns, brich uns, form uns, füll uns, Herr des Lebens, lass dein Geist kommen neu auf uns. Heiliger Vater, Schöpfer der Welt, der du für uns ans Kreuz gegangen bist, gestorben bist, wieder auferstanden bist, den du in den Himmel aufgefahren bist, uns deinen Geist gegeben hast, deine Gegenwart, der du wiederkommen wirst, Herr Jesus. Vielen Dank, dass du hier bei uns bist, dass du da bist, dass du uns liebst, dass du uns siehst. Rede du jetzt, Herr Jesus. Öffne unsere Herzen für das, was du uns sagen möchtest. Und gib mir die richtigen Worte, Herr, die du verkünden möchtest. Amen. Wir lesen diese Geschichte von der Samariterin. Johannes Kapitel 4, falls jemand mitlesen möchte, Johannes Kapitel 4. Und ich werde ziemlich viel Text lesen jetzt, kurz. Verse 1 bis 30 und 39 bis 42. Johannes 4, 1 bis 30. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings taufte Jesus nicht selbst, sondern seine Jünger. Als Jesus das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte wieder nach Galiläa zurück. Dabei musste er das Gebiet durchqueren, in dem die Samariter lebten. Unterwegs kam er nach Sichar, einem Ort in Samarien. In seiner Nähe liegt das Grundstück, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie: Gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Da sagte die Samariterin zu ihm: Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermieden jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau erwiderte: Herr, du hast nichts, um Wasser zu schöpfen und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen, er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus: Wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau: Herr, gib mir dieses Wasser, dann habe ich nie mehr Durst und ich muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Geh und ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete die Frau: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Denn 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Da sagte die Frau: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt. Aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Da antwortete Jesus: Glaub mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt von dem jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da. Da werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie von Gottes Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist. Und wer ihn anbetet, muss vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Da sagte die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, man nennt ihn auch Christus, den Gesalbten. Wenn der kommt, wird er uns über alles Auskunft geben. Jesus antwortete: Ich bin es, ich, der mit dir spricht. In diesem Augenblick kamen die Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass Jesus mit einer Frau redete, aber keiner fragte ihn: Was willst du von ihr oder worüber redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, lief in den Ort und sagte zu den Leuten: Kommt und schaut euch das an. Da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist es vielleicht der Christus? Da liefen die Leute aus dem Ort zu Jesus hin. Und dann noch 39 bis 42. Viele Samariter aus dem Ort kamen wegen der Worte der Frau zum Glauben an Jesus. Denn sie hatte bezeugt: Er weiß alles, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu Jesus kamen, baten sie ihn: Bleibe bei uns. So blieb er 2 Tage dort. Da kamen wegen seiner Worte noch viel mehr Menschen zum Glauben an Jesus. Sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht mehr wegen deiner Erzählung, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Jetzt wissen wir, er ist wirklich der Retter der Welt. Als erstes ist mir aufgefallen, Johannes schreibt da: Dabei musste Jesus das Gebiet durchqueren, wo die Samariter lebten. Und es scheint so, als wäre das der einzige Weg, der dorthin führt, von Jerusalem nach Galiläa. Aber in Wirklichkeit sind die Leute eigentlich einen anderen Weg gegangen. Sie sind von Jerusalem Richtung Osten, ins Jordantal, dann in der Jordanebene Richtung Norden, bis zum See Genezareth und dann rüber nach Galiläa hinein, wieder zurück nach Westen. Und es war ein wesentlich einfacherer Weg. Man ging in der Ebene unten, während der Weg durch Samarien, der ging über die Berge. Der Weg, wo Jesus durchging, war eigentlich der viel schwierigere und anstrengendere Weg. Und doch schreibt hier Johannes: Jesus musste diesen Weg gehen. Jesus hat sich also hier für einen Weg entschieden, der für ihn und für seine Jünger eine Zumutung war. Und das nicht nur, weil er über die Berge ging, sondern weil man da auch noch diesem verhassten Brudervolk begegnet ist. Den Samaritern, die konnte man nicht leiden. Den ging man eigentlich aus dem Weg. Das hat selber die Samariterin hier in dem Text gesagt, in Vers 9. Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. Warum sprichst du mich an, sagt sie. Und warum das so ist, das hatte geschichtliche Gründe. Das werde ich hier jetzt nicht weiter genauer ausbauen. Aber nur so, um mal so ein grobes Bild, so eine leichte Ahnung zu haben, warum die sich nicht grün waren. Schaut euch unser Land an. Diese Spaltung in Ost und West. Nach wie vor. Da ist immer noch so eine Mauer in den Köpfen. Die Wende ist schon so lange her. Und doch sind immer noch da Probleme, aufeinander zuzugehen. Es hat immer noch nicht so das ganze Vertrauen. Man ist immer noch ein bisschen skeptisch gegenüber den anderen und vorsichtig. Und auch das hat geschichtliche Gründe, warum wir so sind. Und genauso hatte das da geschichtliche Gründe. Warum aber schreibt jetzt Johannes, dass Jesus diesen Weg gehen musste? Ich glaube, weil Gott wollte, dass Jesus diesen Weg geht. Das war der Geist, der Jesus förmlich dazu zwang, diesen Weg zu gehen. Und warum? Ganz einfach, damit Jesus sich über die Berge quält und dann völlig erschöpft und durstig an diesem Brunnen Pause macht, damit Jesus dieser einen Frau begegnen kann. Das war der Wille Gottes. Und da war Jesus vom Geist geführt. Und wir fragen uns manchmal als Christen, ja, warum? Warum muss ich so viel erleiden? Warum geht es mir so dreckig? Warum sind die Schüler in meiner Mitschule gemein zu mir? Oder meine Arbeitskollegen? Warum habe ich so viele Probleme in meiner Beziehung? Oder warum habe ich gar keine Beziehung? Warum habe ich Probleme mit meinen Kindern? Oder warum habe ich keine Probleme? Wir kommen ständig mit Fragen zu Gott. Warum, warum? Warum geht es mir so, wie es mir geht? Und ich habe leider keine Antwort darauf, warum es uns manchmal schlecht geht. Warum wir zu kämpfen haben in dieser Welt. Aber vielleicht ist das, was hier Jesus erlebt und was hier passiert, so eine kleine Andeutung. Vielleicht ist es, weil Gott durch dich einem Menschen begegnen möchte, der nur auf diesem Weg zu finden ist. Vielleicht benutzt Gott dich, um Menschen zu begegnen. Vielleicht in der Klinik, um Menschen zu begegnen. Vielleicht in der Reha-Gruppe. Vielleicht auf dem Arbeitsamt. Ein Mensch, der nur in diesem Weg zu kämpfen ist, wo ihr beide dasselbe Schicksal habt. Und genauso ist es in unserem Text. Jesus trifft diese Frau am Brunnen. Und beide teilen sie hier ihr Schicksal. Sie haben nämlich beide Durst. Und über dieses Thema kommen sie ins Gespräch. Und da schauen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer auf dieses Gespräch. Wir lesen hier, dass dieses Gespräch zur Mittagszeit stattfindet, zur sechsten Stunde. Die Juden haben immer morgens von sechs an begonnen zu zählen. Zur sechsten Stunde ist also Mittag. Dann, wenn die Sonne ganz oben steht und regelrecht runterbrutzelt. Und es ist eigentlich nicht üblich, dass man um diese Zeit, Tageszeit zum Brunnen marschiert, durch die volle Hitze, um Wasser zu holen. Das macht man eigentlich morgens. Warum geht diese Frau dahin zur Mittagszeit? Es scheint so, als wollte sie anderen aus dem Weg gehen. Als will sie da gar niemand treffen. Sie will ihre Ruhe haben. Sonst würde sie mit all den anderen Frauen aus dem Ort morgens gehen. Und in diesem Gespräch sagt dann Jesus völlig aus dem Nichts heraus, geh und hol deinen Mann. Und sie antwortet, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, das stimmt, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammen bist, das ist nicht dein Mann. Wir könnten jetzt annehmen, dass die Frau jetzt, naja, im Modernen würde man sagen, eine Schlampe ist vielleicht. Oder wir könnten denken, die muss schon ganz schön garstig gewesen sein. Aber eigentlich tun wir ihr hier völlig Unrecht, wenn wir so denken oder das so annehmen. Zu jener Zeit hatte eine Frau gar keine Rechte in dieser Hinsicht. Wenn sich jemand scheiden lassen wollte, dann durfte der Mann das tun. Der konnte eine Scheidungsurkunde einreichen und durfte sich scheiden lassen. Die Frau hatte da gar keine Möglichkeit. Wir kennen die Geschichte von der Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wurde. Die wollen sie steinigen, weil sie mit einem anderen Mann gesehen wurde, weil sie mit einem anderen Mann zusammen war. Sie hatte gar nicht die Möglichkeit, wenn sie unzufrieden, unglücklich war oder Probleme hatte in ihrer Ehe, da einfach rauszuflüchten. Die Möglichkeit hatte sie nicht, das war sogar lebensgefährlich für sie. Während der Mann, der konnte eine Scheidungsurkunde einreichen, dann war die Sache erledigt. Und diese Frau hier, die hat 5 Männer gehabt. Wir wissen nicht, ob sie mit den Männern verheiratet, oder ob sie sich hat scheiden lassen von diesen Männern, ob die sich haben scheiden lassen von ihr, oder ob die Männer gestorben sind. Das steht nicht in unserem Text. Aber was klar ist, dass ihr 5-mal der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Ein Mann bedeutete zu jener Zeit Lebensunterhalt, Lebensversicherung, Altersvorsorge. Und 5-mal wurde ihr das weggenommen. 5-mal war sie völlig hilflos, wurde ihr alles genommen, was sie hatte. Und der Mann, mit dem sie jetzt zusammen ist, der war nicht bereit, ihr diese Sicherheit neu zu geben. Sie lebte jeden Tag in der ständigen Bedrohung, in der Angst, wieder alles zu verlieren. Ihre einzige Sicherheit. Und sie hatte keine. Und das erklärt auch, warum sie alleine an diesen Brunnen kommt, zu einer Zeit, wo man nicht hingeht. Wer sowas erlebt hat, wer solche Niederlagen erlebt hat, wird gern zum Gespött von anderen. Da redet man drüber. Das ist Dorfgespräch. Alle, die und da, und habt ihr das, ach ja, wisst ihr noch. Wer solche Niederlagen erlebt hat, der verliert das Vertrauen in Menschen. Und wenn Jesus hier zu ihr sagt, ich weiß, wie es um dich steht, dann ist das nicht vorwurfsvoll gemeint. Das ist mitfühlend, liebevoll. Jesus schaut sie erbarmungsvoll an. Wir haben die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Und genau das ist das, was hier passiert. Die Jahreslosung ist, wo Hagar, die Magd von Sarah, Frau von Abraham, die flüchtet in die Wüste mit ihrem Kind. Und das Kind droht zu sterben und sie versteckt sich hinterm Gebüsch, damit sie nicht zusehen muss, wie dieses Kind stirbt. Und sie ist verzweifelt und schreit zu Gott. Und Gott sieht sie und sagt, geh zurück. Geh zurück in diese Knechtschaft. Geh zurück in das Elend deines Lebens. Aber ich bin bei dir. Und sie sagt da in diesem, du bist ein Gott, der mich sieht. Und genau das ist das, was hier passiert in dieser Geschichte. Wir sehen hier das Wesen Gottes. Und er sieht uns. Er sieht uns in unseren Kämpfen im Leben. Er sieht dich in deiner größten Not. Und er weiß, was dich belastet. Er weiß, was dir zu schaffen macht. Und er fühlt mit dir. Er empfindet Mitgefühl. Er leidet mit dir. Und darüber hinaus hat er aber auch ein Angebot für dich. Er will dir helfen. Das lesen wir hier in Vers 13 und 14. Darauf antwortet Jesus, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Der löst hier die Probleme nicht. Der löst nicht die Probleme von der Frau. Der löst auch nicht unbedingt dann einfach unsere Probleme. Jesus möchte den Durst unseres Lebens stillen. Und darüber hinaus bietet er uns ewiges Leben. Wenn wir uns für Jesus entscheiden und wenn wir uns entscheiden, diesen beschwerlichen Weg mit Jesus zu gehen, und das müssen wir immer und immer und immer wieder aufs Neue, gerade dann, wenn es uns schwerfällt, gerade dann, wenn wir zu kämpfen haben, müssen wir diese Entscheidung für ihn neu treffen. Dann gibt er uns zur Stärkung lebendiges Wasser. Er gibt uns seinen Heiligen Geist. Er gibt uns seine Gegenwart. Er führt uns selbst durch seinen Geist ins ewige Leben hinein. Ich möchte noch einen anderen Bibeltext lesen. Das ist einer aus der Offenbarung, wo Jesus dem Johannes die Zukunft zeigt, dem Johannes, der hier diese Geschichte aufgeschrieben hat. Offenbarung 21, Verse 3 bis 7. Offenbarung 21, 3 bis 7. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und kein Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte: Ich mache alles neu. Und er fügte hinzu: Schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Dann sagte er zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich gebe es ihm umsonst. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Volk sein, mein Kind sein. Und auch hier ist wieder dieses Wasser, von dem die Rede ist. Das Wasser, das unseren Durst nach wahrem Leben stillt. Und wir bekommen es umsonst. Und zwar, wenn wir Jesus darum bitten. So sagt das am Jakobsbrunnen: Wenn du mich bittest, du bekommst dieses Wasser von mir. Und ja, wir haben es bereits. Es fließt schon in uns. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Und als Jesus es der Frau am Brunnen anbietet, ist ihre erste Reaktion eine allzu menschliche. Ja, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr jeden Tag hierher kommen muss. Ihr Wunsch ist es eigentlich: Ich komme hier nicht mehr, ich muss hier niemand mehr begegnen, dann kann ich mich schön in mein Schneckenhäuschen zurückziehen. Sie versucht oder hofft, dass sich da ihre Probleme einfach lösen. In Wahrheit aber ist es was anderes. In Wahrheit fängt Gott an, uns langsam zu verändern. Diese Quelle ist keine Sturzflut, die über uns mit einem Schlag aus uns einen neuen Menschen macht. Diese Quelle fließt langsam, aber stetig. Mehr nach dem Sprichwort: Steter Tropfen hüllt den Stein. Und noch etwas möchte Jesus mit dieser Quelle in uns bewirken. Er möchte, dass auch anderen der Durst nach Leben gestillt wird. Dieses Wasser fließt mal mehr und mal weniger aus uns heraus zu anderen hin. Und ohne dass diese Frau es bemerkt hat, die Samariterin am Brunnen, hat sie auch einen Schluck von diesem Wasser getrunken. Sie lässt nämlich den Krug bei Jesus stehen. Das eigentliche Bedürfnis, wo sie gekommen ist, die eigentliche Not. Ja. Dankeschön. Ohne dass die Frau etwas bemerkt hat, hat sie was von diesem Wasser getrunken. Sie lässt diesen Krug bei Jesus stehen, das eigentliche Problem, wo sie zu kämpfen hat. Lässt sie bei Jesus stehen und rennt zurück in ihr Dorf. Zu den Menschen, denen sie vorher noch aus dem Weg gegangen ist. Den Menschen, denen sie nicht begegnen wollte, zu denen läuft sie zurück und ruft und erzählt: Kommt und seht, ob es vielleicht nicht der Christus ist. Und die Menschen kommen mit ihrem Durst nach Christus, mit ihrem Durst nach Leben. Und letztlich bitten sie Jesus, bei ihnen zu bleiben. Sie begegnen ihn und nehmen ihn auf. Die Menschen dort trinken aus der Quelle des Lebens. Und ich möchte dich ermutigen, heute nimm auch du nochmal so einen kräftigen Schluck. Geh auf Jesus zu. Ob es dir gut geht oder schlecht, spielt gar keine Rolle. Bitte ihn: Gib mir nochmal von diesem Wasser, gib mir immer wieder neu von diesem Wasser. Gib mir deinen Geist, damit ich tue, was du möchtest, damit es mich zu dir hinführt, in dieses ewige Leben. in diese Gemeinschaft mit Gott. Und das ist Heiliger Geist. Heiliger Geist, er ist bei uns, er ist in uns, er ist mit uns. Nicht, dass die Probleme gelöst sind, aber er lässt uns nicht alleine. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Der Weg mit Jesus ist nicht immer einfach. Aber Jesus gibt uns zur Stärkung Wasser aus der Quelle des Lebens, die uns ins ewige Leben führt. Jesus gibt uns seinen Geist. Und wenn wir daraus trinken, dann werden auch wir zu einer Quelle für andere. Amen.